Deutschlandfunk, Informationen am Mittag.
Der Kanzler ist der Gastgeber, mit am Tisch sitzt er allerdings erst später. Nach gestern treffen sich auch heute wieder der ukrainische Präsident Zelensky und der US-Unterhändler Steve Witkoff mitsamt Delegation in Berlin. Und zwar im kleinen Kabinettssaal im Kanzleramt, also dort, wo sonst regelmäßig die Bundesministerinnen und Minister über neue Gesetze beraten. Dort sitzen nach gestern auch heute wieder die Amerikaner mit den Ukrainern zusammen und reden darüber, wie ein Frieden für die Ukraine aussehen könnte, der für die Ukraine zumutbar und für Russland annehmbar ist. Das ist die zentrale Frage. Steffen Wurzel berichtet, ob und wie darauf eine Antwort gefunden werden soll.
Ein Polizeihubschrauber kreist über dem Bundeskanzleramt. Polizistinnen und Polizisten patrouillieren im Regierungsviertel. Viele Straßen und Fußwege sind abgesperrt, Busse werden umgeleitet, mehrere Brücken über die Spree sind geschlossen. Auch wenn die Ukraine-Gespräche seit dem Vormittag unter Ausschluss der Öffentlichkeit weitergehen, die Nervosität in Berlin ist förmlich greifbar.
So ernsthaft wie jetzt waren die Verhandlungen noch nie. Sie werden sehr intensiv geführt.
Außenminister Johann Wadephul von der CDU heute früh im Deutschlandfunk.
Die amerikanischen Unterhändler haben vorher ganz offensichtlich eine Abstimmung auch mit der Moskauer Position vorgenommen. Und insofern muss man jetzt sagen, es ist substanziell, aber ob es erfolgreich sein wird, das werden wir erst am Ende der Woche wissen.
Seit dem Vormittag berät im Bundeskanzleramt der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky mit seinem Team mit der Delegation der US-Regierung. Diese wird geleitet von Steve Witkoff und Jared Kushner. Die beiden sind keine Diplomaten. Kushner ist der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump. Der Geschäftsmann Witkoff ist Trumps persönlicher Freund. Er gilt als, vorsichtig formuliert, außergewöhnlich offen gegenüber Argumenten der russischen Führung.
Es ist zumindest alles andere als die ideale Aufstellung für solche Verhandlungen, das kann man unumwunden so sagen. Aber wie heißt das so schön? Man kann nur mit den Menschen tanzen, die auf der Tanzfläche sind.
Verteidigungsminister Boris Pistorius im ZDF. Dennoch begrüße er die ukrainisch-amerikanischen Gespräche in Berlin sehr, betonte der SPD-Politiker, sie seien ein gutes Zeichen. Wohin die Gespräche letztlich führten, das werde sich wohl erst in den nächsten Stunden und Tagen zeigen. Nach den ersten Gesprächen in Berlin gestern hatte sich Steve Witkoff zuversichtlich gezeigt. Es seien große Fortschritte erzielt worden, erklärte der US-Sondergesandte, ohne auf Einzelheiten einzugehen. Der ukrainische Präsident Zelensky erklärte allerdings öffentlich, auf einen bisher angestrebten Beitritt seines Landes zur NATO verzichten zu wollen. Er äußerte sich entsprechend in Textnachrichten gegenüber Journalisten. Darüber berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Demnach brachte Zelensky verbindliche Sicherheitsgarantien der USA und anderer Partnerstaaten als Alternative ins Gespräch. Für einen formellen NATO-Verzicht müsste die Ukraine ihre Verfassung ändern. Entscheidend für einen möglichen Frieden ist allerdings jemand, der zu verbindlichen Verhandlungen über ein Kriegsende in der Ukraine bisher nicht bereit ist. Der Aggressor im Krieg, Russlands Staatschef Wladimir Putin. Ein Einfrieren der Front und einen Waffenstillstand lehnt er bisher ab. Außenminister Wadephul rief die russische Führung auf das Entgegenkommen der Ukraine in der NATO-Frage zu reagieren.
Das Entscheidende ist doch, wo ist der Wladimir Putin? Ich möchte ihm auf jeden Fall an dieser Stelle sagen, dass wir die Gespräche alle konstruktiv begleiten und alle wollen, dass es einen fairen Kompromiss gibt. Und wenn das die Angebote der Ukraine sind, dann ist das doch eine Linie, auf die Russland sich einlassen kann. Russland muss nur wissen, wir werden an der Seite der Ukraine stehen.
Heute Abend kommen mehrere weitere europäische Spitzenpolitiker nach Berlin, um bei den Verhandlungen dabei zu sein. Erwartet werden unter anderem Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und der britische Premier Keir Starmer.
Ein absoluter Tag der Spitzendiplomatie also in Berlin. Die Fragen bleiben, wie weit kann die Ukraine gehen und auch welche Rolle kann Europa, welche Rolle kann Deutschland spielen? Außer die des Gastgebers am heutigen Tag. Darüber kann ich jetzt sprechen mit Nico Lange. Er ist Sicherheitsexperte, Politikberater und auch Mitglied der CDU. Herr Lange, schönen guten Tag.
Guten Tag.
Der Außenminister sagt, wir haben es gerade im Beitrag gehört, noch nie wurden so ernste Gespräche so gut, so ernsthaft geführt zu diesem Thema. Teilen Sie den Optimismus von Johann Wadephul?
Ja, wenn sich der Optimismus darauf bezieht, dass die Abstimmung zwischen den Europäern und der Ukraine sehr eng ist, dann teile ich den. Wenn es sich darauf beziehen sollte, dass die Europäer, die Ukraine und die Amerikaner möglicherweise am Ende des Tages eine gemeinsame Position vertreten, dann wünsche ich mir das auch, bin aber skeptisch. Wenn sich das auf die Frage bezieht, dass das Ganze zu Waffenstillstand und Frieden führt, dann eher nein. Mit dem Mit der Frage, wie drängt man Putin zu Waffenstillstand, beschäftigt sich ja im Moment bei diesen Gesprächen keiner.
Das ist aber ja genau Ihre Forderung. Sie schreiben bei X, das beste Ergebnis der Gespräche wäre eine gemeinsame Position der Ukraine, der Europäer und der USA, mit der man auf Putin zugehen kann und ihn gemeinsam unter Druck setzen kann. Ist das mehr als ein frommer Wunsch?
Ja, darum geht es doch. Also die Bezeichnung dieser Gespräche als Friedensverhandlung ist ja falsch. Friedensverhandlungen sind es dann, wenn die Ukraine und Russland miteinander am Tisch sitzen, es einen Waffenstillstand gibt und dann die Details einer tragfähigen, dauerhaften Friedenslösung ausgehandelt werden. Was wir da jetzt sehen, ist der Versuch der diplomatischen Rettung, nachdem die USA sehr weitgehende Forderungen der russischen Seite übernommen haben und versucht haben, die Ukraine sozusagen zur Seite zu schieben. Wobei überhaupt gar nicht klar war, selbst bei diesem 28-Punkte-Plan würden die Russen dann eigentlich Waffenstillstand machen. Die sehen das ja eher als so eine Eintrittskarte, damit überhaupt Verhandlungen stattfinden. Und während solcher Verhandlungen, hat Putin, das hat das ja mehrfach gesagt, würden die Russen weiter angreifen. Jetzt geht es darum, wieder Einigkeit herzustellen. Das ist ehrlich gesagt ja aber zum wiederholten Mal in diesem Jahr schon der Fall. Und die Europäer müssen sich fragen, was machen sie eigentlich anders, damit wir nicht alle paar Wochen diese gleiche europäische Krisendiplomatie sehen.
Und gibt es da Antworten auf diese Frage, was sie denn jetzt anders machen, wie Europa wieder einen Fuß auf den Boden kriegen kann, beziehungsweise einen Stuhl am Verhandlungstisch?
Es gibt zumindest einen Hinweis, und da hat der deutsche Bundeskanzler die Führung übernommen. Das ist die Frage, kann man die in Europa liegenden russischen Vermögen, kann man die als Sicherheiten geben für einen Kredit an die Ukraine, um damit europäische Sicherheit zu finanzieren? Und wenn das gelingt, ich hoffe das sehr, dann zeigt Europa auch, dass es handelt und macht sich zu einem ernstzunehmenden Akteur, weil der Daddy-Modus, dass man sich miteinander abstimmt und dann ruft man Trump an in der Hoffnung, dass der es richtet, den kann man, glaube ich, nach dem Ablauf des Jahres 2025 als gescheitert ansehen.
Ja, aber nicht nur der deutsche Verteidigungsminister, der hat sich ja jetzt ein bisschen zurückhaltend geäußert mit Blick auf die Verhandlungen, die da stattfinden. Er hat gesagt, das ist keine ideale Zusammensetzung. Auch der deutsche Außenminister Jörn Wadefuhl, der hat heute Morgen hier im Deutschlandfunk mit Blick auf die Rolle Europas das gesagt.
Wir entdecken, dass wir geopolitisch ein Faktor dabei sind zu werden.
Ein Faktor dabei sind zu werden, wird das ernst genommen von amerikanischer Seite?
Ernst genommen wird, wenn man ein Faktor ist. Und dafür muss man handeln. Und über geopolitisches Europa ist viel gesprochen worden. Es gibt auch viele Absichtsbekundungen, die Vermögen zu nutzen für europäische Sicherheit. Russischen beschlagnahmten Vermögen wäre eine erste Handlung. Die Schattenflotte zu stoppen in der Ostsee könnte eine zweite sein. Kein indisches Öl mehr zu kaufen, das ja russisches Öl ist, könnte eine dritte Handlung sein. Und dann würde man auch ernster genommen werden, sowohl von den Amerikanern als auch von den Europäern. Vor allen Dingen müssen doch die Europäer selbst eine Vorstellung davon entwickeln, wie soll die europäische Sicherheitsordnung der Zukunft aussehen und sich nicht nur darüber beklagen, was in der nationalen Sicherheitsstrategie aus dem Weißen Haus steht oder was Putin macht. Und daran mangelt es doch. Und weil die Europäer nicht mit so einer starken Position und mit einer eigenen Gestaltungsvorstellung an die Welt gehen, beschäftigen sich immerzu damit, was andere eigentlich machen.
Stichwort NATO, auch das ist ja ein Punkt, der jetzt in diesen Gesprächen neu dazugekommen ist, was vielleicht auch etwas mehr Beinfreiheit bei den Verhandlungen geben könnte. Zelensky hat die Hoffnung auf einen NATO-Beitritt endgültig begraben und gesagt, das hat sich erledigt. Hat Russland damit eines seiner zentralen Kriegsziele erreicht?
Das Ziel oder die russische Aussage, es ginge um die NATO, war immer vorgeschoben. Es geht um eine andere Ordnung in Europa. Ich kann nur davor warnen, der Illusion hinterherzulaufen, man muss nur ein paar russische Gebiete der Ukraine geben und die Ukraine soll nicht in die NATO eintreten und schon hat man Frieden in Europa. Die Ziele Putins sind viel weitgehender und Präsident Zelensky kann ja auf die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine nicht verzichten. Er hat zum Ausdruck gebracht, was viele in der Ukraine denken und was auch die verfassungsändernde Mehrheit, die ja im Parlament dafür gebraucht würde, denkt. Wenn es Sicherheitsgarantien gibt für die Ukraine, die tragfähig sind und die eine Zukunft des Landes ermöglichen, auch Investitionen, eine Zukunftsperspektive für alle Menschen, die da leben und die Sicherheit davor, dass Russland das Land nicht wieder überfällt, dann braucht man die NATO-Mitgliedschaft nicht als Staatsziel in der ukrainischen Verfassung. Aber wir geben diese Sicherheitsgarantien ja bisher nicht, die Amerikaner auch nicht. Also ist ja die Bedingung dafür gar nicht erfüllt.
Aber das heißt ja im Umkehrschluss, dass es so richtige Sicherheitsgarantien für die Ukraine ohne eine NATO-Mitgliedschaft auch gar nicht unbedingt geben kann.
Es gibt gute Gründe, warum Finnland und Schweden in die NATO eingetreten sind. Im Übrigen ist es auch billiger, Sicherheitsgarantien im Rahmen der NATO zu geben, als zu sagen, wir müssen jetzt für die Ukraine parallel dazu etwas anderes neu erfinden, das auch der Ukraine Sicherheit geben soll. Ich finde, da muss man ehrlich zu sich selbst sein. Jetzt ist es bei der NATO so, dass die aktuelle US-Administration auf jeden Fall dagegen ist und dass ja auch die Bundesregierung selbst bisher immer dagegen war, zumindest die Vorgängerregierung. Insofern ist das ja müßig, über so eine theoretische Geschichte zu reden. Dass die Ukraine selbst entscheiden kann, welches Bündnis sie wählt oder nicht wählt, ist einer der Gründe, warum wir die Ukraine zu unterstützen. Das ist ein Grundprinzip. Aber nochmal, man darf sich nicht ins Boxhorn jagen lassen, indem man sagt, ach, wir geben jetzt da bei vermeintlichen Forderungen von Putin irgendwie nach, in der Hoffnung, dass dann guter Wille entsteht auf der russischen Seite. Das ist ganz erkennbar nicht der Fall. Aber Geschenke nimmt Putin natürlich gern, ohne dass er eine Gegenleistung dafür bringt.
Das heißt, es könnte sein, dass die Europäer jetzt zusammen mit der Ukraine und der US-Delegation einen schönen Plan schmieden in Berlin. Jetzt muss dann aber ja Russland diesem Plan immer noch zustimmen. Das ist ja dann immer noch mal eine ganz andere Geschichte. Sehen Sie Anzeichen, dass da jetzt in Berlin so ein Kompromiss gefunden werden könnte, der am Ende dann auch akzeptabel ist von russischer Seite? Oder ist das, wie Sie es gerade gesagt haben, müßig auch darüber zu verhandeln?
Präsident Trump scheint ja der Auffassung zu sein, Putin wolle auch Frieden. Ich bezweifle das. Herr Witkoff und Herr Kushner scheinen der Auffassung zu sein, sie hätten einen Deal möglicherweise mit Russland. Auch das bezweifle ich, weil zum Beispiel Herr Witkoff offenbar falsch verstanden hat, dass Russland mit demilitarisierter Zone nicht meinte, dass das nicht Russland ist, sondern die meinten, na gut, dann sind dann keine russischen Streitkräfte, aber Nationalgarde und Polizei sind da sehr wohl und das ist dann alles Russland. Also das sind ja völlig unterschiedliche Dinge. Da fragt man sich, auf welcher Grundlage wird da überhaupt gesprochen. Aber Putin ist ja nicht guten Willens, sondern er greift weiter an. Insofern ist die Frage, selbst wenn man sich zwischen USA, Ukraine und Europäern heute abstimmt, was ja sehr gut wäre, wie setzt man Putin dann unter Druck, damit er an den Verhandlungstisch kommt? Dazu hat er ja bisher erkennbar überhaupt keine Bereitschaft. Und da können die Europäer nicht nur sagen, so, jetzt haben wir uns abgestimmt und jetzt setzt du, Präsident Trump, bitte mal den Putin unter Druck. Oder wir hoffen, Trump wird irgendwie böse auf Putin, sondern wir Europäer müssen uns schon selbst überlegen, wie können wir Druck auf Putin ausüben, damit er an den Verhandlungstisch kommt und uns nicht immer selbst fälschlicherweise erzählen, man könne da nichts machen. Man kann und muss da sehr viel tun als Europa.